Ja, moin moin. Heute haben wir den 8. Januar und jetzt ist all der Zauber in gewisser Weise schon wieder vorbei. Ihr erinnert euch, also das Apostelkonzil, das hat entschieden und jetzt haben sie sich auf die zweite Missionsreise gemacht und ich wollte euch das gern hier mal mit meinem Superboot zeigen. Manchmal ist es ganz bunt und farbig und ganz nüchtern. Und dann kommt es auch wieder ganz anders. Und es ist dasselbe Bild, das sich uns darstellt, und doch sieht es ganz anders aus. Tja, so ist es. Also die zweite Missionsreise. Paulus ist mit Silas gestartet, Barnabas mit Johannes. Silas, ein Mitarbeiter, der aus Jerusalem stammt und mit Paulus über Tarsus, dann die kilikische Pforte im Taurusgebirge auf dem Landweg jetzt also in Kleinasien ankommt. Und sie besuchen gemeinsam die Städte, in denen sie schon war oder auch waren, oder auch neue Städte und gründen Gemeinden. Tja, und jetzt lesen wir mal, was in Kleinasien passiert. Er kam auch nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, das da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Tja, also, letztes Mal habe ich gesagt, das war alles total nüchtern und im Grunde das Ergebnis von rationalen Überlegungen, wo dann gesagt wurde, ja, machen wir das so, machen wir das so, ach, lass uns mal gucken, ob wir da eine gemeinsame Einheit finden. Und jetzt sind also Paulus und Silas in Kleinasien und da wird es auf einmal wieder ganz übernatürlich. Aber dazu komme ich später. Also erstmal habe ich euch einen Haufen Namen vorgelesen. Das sind alles interessante Namen. An sich müsstet ihr euch jetzt mal hinten in der Bibel die Landkarte vornehmen und euch angucken, wo sie da längst gekommen sind. Aber zunächst ging es ja gar nicht um einen Ortsnamen, sondern um eine Person, nämlich Timotheus. Also sie kamen nach Derbe und Lystra. Lystra übrigens, das war ja die Stadt, vielleicht erinnert ihr euch, wo es gar nicht gut ausging für Paulus. Da wurden sie gesteinigt. Da geschah zunächst ein Wunder. Ein Gelähmter wurde geheilt und die Leute deuteten das ganz im Sinne ihrer bodenständigen, vorhandenen Religion und sagten, boah, hier sind Götter bei uns eingekehrt. Wie cool ist das denn? Also, und sie hielten sie für Zeus und Hermes, also für ihre Götter, und sagten, das ist großartig. Sie wollten sie anbeten. Und Paulus und Barnabas sagten, ey, das ist nicht wahr. Es gibt nur einen Gott und der heißt, genau, Jesus. Und das ist der Retter. Und damit war der ganze Spaß vorbei. Es flogen Steine, sie wurden rausgeschmissen. Dann dachten sie sogar, Paulus sei tot, haben ihn auf die Müllkippe gelegt von Lystra. Aber er war noch nicht tot. Er stand auf und zog weiter. So, also das alles hatte Timotheus miterlebt. Er hatte also von Anfang an erlebt, dass die Nachfolge hinter Jesus her richtig hart werden kann. Also, das war nicht so einer, der das Christsein so erlebt hatte als Little Tips for Happy Days. Immer glücklich, alle Probleme sind futsch, wenn du nur an Jesus glaubst. Er wusste, Nachfolge hat einen Preis. Und deswegen war dieser junge Mann, der muss damals relativ jung gewesen sein, ein gereifter Christ. Es heißt, in der Gemeinde in Lystra und Ikonion, das war damals eigentlich noch ziemlich weit weg, da hatte er einen guten Ruf. Warum hatte er einen guten Ruf? Wir erfahren ja später noch einiges über Timotheus. Der wurde mit der wichtigste Mitarbeiter von Paulus. Paulus hat sogar zwei Briefe an ihn geschrieben, die wir im Neuen Testament finden. Wir wissen daher auch, dass Eunike seine jüdische Mutter war und dass er auch eine Großmutter hatte, die ebenfalls eine fromme Frau war, mit Namen Lois. Und durch diese beiden Frauen war er geprägt worden, so dass er Gottes Wort, das heißt das Alte Testament, von Jugend auf beigebracht bekommen hatte. Das erwähnt Paulus später. Du hast ja das Wort Gottes von Kind an auf gelernt. Was ist das für ein Segen, wenn man eine Mutter, eine Großmutter hat, die einen so von Kind auf an von Jesus erzählen? Beibringen, wie man mit Gott lebt, vormachen, was es heißt, Christ zu sein. Das mag zunächst mal totes Kapital sein, weil man immer nur erzählt, vorliest, betet, vorlebt. Aber dann hören wir bei Timotheus, wie die Botschaft von Jesus anfängt, in ihm zu leben. Und er sich bekehrt und Jesus nachfolgt. Und dann wird das alles Qualität, was vorher sozusagen schon in ihn hineingelegt worden ist. Qualität in seinem Leben. Er hat eine tiefe Gründung und eine tiefe Prägung in Jesus, weil er schon so lange, so viel, so tief aufgenommen hat. Das heißt dann noch von Timotheus, dein ungefärbter Glaube ist bekannt. Also der Typ war echt. Das half in der Gemeinde. Die Leute, die schätzten ihn. Wer ungefärbt ist, also kein Heuchler ist, keine Show abzieht, nicht Fassaden baut, den mag man. Man merkt ja, wenn Leute ständig lügen, das stinkt ja 3 Meilen gegen Wind. Aber wenn einer echt ist und ehrlich ist, dann hilft das auch den anderen zur Echtheit. Wir sind ja alle keine Helden, wir haben ja alle Versagen. Also es geht darum, nicht ohne Fehler zu sein, sondern ehrlich zu sein vor Gott. Und echt in der Vergebung der Sünden zu leben, diese zu erbitten. Das war Timotheus. Den will Paulus mitnehmen als Begleiter und Mitarbeiter. Und jetzt passiert was ganz Eigenartiges. Denn wir haben ja das Apostelkonzil im Hinterkopf, ja, und wissen also, erstes und sechstes Gebot und elementare Speiseregeln sind wichtig. Und jetzt heißt es aber, er lässt ihn beschneiden. Er war ja der Sohn einer jüdischen Mutter. Und wer Kind einer jüdischen Mutter ist, der ist Jude. Aber weil er einen griechischen, heidnischen Vater hatte, war er nicht beschnitten worden. Und jetzt lässt Paulus ihn beschneiden. Das ist hochinteressant, finde ich. Weil Paulus normalerweise dafür gekämpft hat, dass Menschen auch aus heidnischen Völkern, also außerhalb Israels, zu Jesus kommen und durch Jesus mit Gott verbunden werden. Wenn sie im Glauben die Versöhnung annehmen und dass sie nicht beschnitten werden müssen, dass sie nicht die Gesetze des Mose halten müssen. Dazu gab es ja diese große Auseinandersetzung, die ja schließlich in Jerusalem beim Apostelkonzil geklärt worden war. Nein, es ist nicht nötig, dass man beschnitten wird, um gerettet zu werden. Warum tut Paulus das also? Das, was er hier tut, hat er einmal später so ausgedrückt: Ich bin den Juden ein Jude, den Nichtjuden ein Nichtjude, den Griechen ein Grieche geworden. Das heißt, es geht hier nicht darum, wie man gerettet wird, sondern um die Frage, wie kann ich dem Menschen am besten dienen und den Anstoß wegnehmen, damit sie keine Ausrede haben, mir zuzuhören und sich mit Jesus zu beschäftigen. Nun war er Jude, also Timotheus, und er sagte: Den Ärger nehmen wir weg. Was er hier macht, hat mit Liebe zu tun. Mit Rettung hat es nichts zu tun. Du kannst auch so in den Himmel kommen, allein durch Jesus. Du bist ganz und gar bei Jesus. Aber für den Dienst ist es hilfreich, wenn dieser Anstoß weg ist. Den Juden ein Jude. Ah, das ist so interessant. Heute höre ich das von meinen messianisch-jüdischen Freunden, die genauso die Beschneidung praktizieren, obwohl sie die Rettung durch Jesus angenommen haben. Ja, wir möchten unseren jüdischen Geschwistern Jude sein, damit diese Hemmschwelle weg ist. Wir möchten sie erreichen, wir möchten sozusagen mit ihnen eine Ebene bilden, um mit ihnen über unser Herzensanliegen zu reden, indem sie merken, wir nehmen sie von Herzen ernst. Jesus möchte uns so rufen, er möchte wirklich, dass wir versöhnt werden durch die Vergebung der Sünden und Jesus nachfolgen. Aber er möchte dich auch gebrauchen als Zeuge, als Mitarbeiter. Er möchte dich einsetzen, dass du weitergibst in Wort und Tat, was dir gegeben wurde. Und da braucht es Liebe, damit Anstöße bei den anderen an der richtigen Stelle geweckt werden. Und sie ziehen dann weiter. Und da ist was Geheimnisvolles in dieser Geschichte. Es heißt, sie zogen weiter nach Phrygien. Und der Heilige Geist verwehrte ihnen, nach Westen zu gehen. Die großen Städte wie Ephesus waren damals im Westen, an der Küste. Natürlich, das waren alles Hafenstädte. Und später kam es dahin. Oder kommt Paulus noch dahin, nach Ephesus. Aber wir wissen nicht, wie es geschah, ob durch innerliche Blockaden oder durch äußere Blockaden oder durch ein Reden des Heiligen Geistes. Keine Ahnung, es wurde ihnen verwehrt. Er wusste auch nicht. Ist es der Teufel, der das verhindert, oder ist das Gottes Geist, der das verhindert? Und dann geht es nach Norden. Natürlich, nach Westen kann er nicht, aus dem Osten kommt er, und er geht nach Norden. Und er will weiter Richtung Norden, Richtung Schwarzes Meer. Damals hieß das Bithynien. Das ist wieder das Gleiche. Der Geist Gottes ließ es ihnen nicht zu. Und auch da wissen wir über die Einzelheiten überhaupt nichts. Das ist wie so ein Trichter, ja? Er weiß, wo er nicht hingehen soll und er wird in gewisser Weise gelenkt. Also deswegen dieses Boot, ja? Also vorher war es ganz bunt, jetzt auf einmal ist es wieder weniger nüchtern, viel mehr geführt durch den Heiligen Geist. Und doch weiß Paulus nicht, wo werde ich enden? Wo soll ich hingehen? Er wird gelenkt. Und sie kamen schließlich nach Troas. Troas ist eine Hafenstadt. Und sie wissen nicht, was sie da sollen. Später werden sie erfahren, dass Troas für sie das Sprungbrett nach Europa ist. Aber diese Wegweisung ist geheimnisvoll. Und ich möchte dir Mut machen, dass du das annimmst, auch in deinem Leben. Wir sind nicht alle Paulus, wir haben nicht alle so eine große Sache, aber in unserem Leben will Gott uns führen. Versperrte Wege heißt auch, Gott wird neue Türen öffnen. Und Gott da zu folgen, das macht Paulus uns hier geradezu vor. Tagebücher der Apostel, also das ist nicht nur eine Sache, die sich irgendwann mal in der Antike vollzogen hat, sondern es geht doch um dein und mein Leben, wo wir sehen können, auch da führt Gott uns und das kann ab und zu auch auf diese übernatürliche Weise sein, dass wir auf lauter verschlossene Türen stoßen und dass sich dann plötzlich eine öffnet und wir sagen, ah, deswegen bin ich bisher immer gegen Wände gelaufen. Ich wünsche dir, wenn du gegen Wände läufst, alles Gute und viel Geduld, viel Durchhaltevermögen. Nächste Woche sehen wir uns wieder, wenn es heißt Tagebücher der Apostel. Bis dahin alles Gute, bis bald. Tschüss, dein Hartmut.